Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus, mein Name. Bei all den multiplen Krisen, die wir derzeit erleben, ist der Klimawandel und seine Folgen ja die größte Herausforderung. Um alle mitzunehmen, braucht es schlagkräftige Argumente, es braucht Vorbilder und es braucht Erfolge, die zeigen, dass wir in einer guten und gerechten Welt leben könnten. Heute wollen wir daher jetzt mal nicht nur über die schlimmen Auswirkungen sprechen, die der Klimawandel auf uns und vor allen Dingen auf die Menschen im globalen Süden hat, sondern über Lösungen. Was auch immer Sie tun können oder davon träumen, beginnen Sie damit. Dieser Leitsatz steht auf der Homepage von Sekem. Die Sekem-Gruppe ist einer der größten Bioproduzenten Ägyptens, beliefert zum Beispiel auch bei uns in Deutschland die Öko-Supermarktkette Alnatura. Und zu Sekem gehören neben der biodynamisch bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen gehören auch Wirtschaftsunternehmen im Biobereich, Schulen, eine Universität für nachhaltige Entwicklung. Und die Initiative betreibt Kindergärten, ein Ausbildungs- und ein medizinisches Zentrum. Dr. Ibrahim Aboulesh hat Sekem 1977 in Ägypten gegründet und hat für seine Arbeit den alternativen Nobelpreis erhalten. Er ist 2017 gestorben und sein Sohn Helmi Aboulesh führt Sekem weiter. Und ich freue mich sehr, heute mit ihm zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Aboulesh.
Dankeschön und ich freue mich auch auf das Gespräch.
Ja, vielleicht fangen wir doch erst einmal ganz von vorne an und lassen Sie uns auf die Geschichte zurückblicken. Also Ihr Vater hat die Organisation 1977 gegründet. Wieso eigentlich? Was war damals seine Motivation?
Naja, also mein Vater, gebürtiger Ägypter, Ibrahim Aboulesh, hat ja nach der Schule direkt den Weg nach Europa gefunden. Auf den Spuren von Goethe wollte er in Europa studieren und hat dann in Europa zum Glück in Graz meine Mutter kennengelernt, studiert und gearbeitet. Und dann kam irgendwann 1975, nach dem 73er Krieg zwischen Israel und Ägypten, haben sich ja dann die Zeichen so auf Annäherung und Frieden umgestellt in Ägypten, kam dann bei ihm der Wunsch auf, Ägypten nochmal zu besuchen, mit uns, mit der Familie, meiner Schwester, meiner Mutter und mir. Und das haben wir dann getan. Und bei dem Besuch 1975, da hat es dann bei ihm geklickt. Und kaum waren wir zurück, hat er eigentlich sich ja mit dem Gedanken getragen und befasst, wie kann er einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Ägypten liefern? Wie kann er mit seiner Erfahrung Ägypten unterstützen bei dem Umgehen mit Riesenherausforderungen?
Ja, genau. Ob das. Er stand ja vor Riesenherausforderungen. Wann und wie und wo fängt man denn da überhaupt an? Was hat er als allererstes gemacht?
Nun ja, also er hat ja mit seinem Hintergrund als Pharmazeut, Chemiker in der Medizin eigentlich nicht direkt einen Zugang gehabt zu dem, was er als die größte Herausforderung Ägyptens erkannt hatte, nämlich die Landwirtschaft. Er hat als Ägypter, der die 5000 Jahre Geschichte Ägyptens kennt, und die hängt nun mal mit der Landwirtschaft zusammen, 1975, wie wir da waren, gesehen, wie schlecht es der Landwirtschaft und den Landwirten ging in Ägypten. 7 Millionen Bauern, aber die hatten weder eine nachhaltige Landwirtschaftsmethode, noch wussten sie, wie sie mit den ganzen Insekten und Problemen in der Landwirtschaft ohne Pestizide umgehen konnten. Und so war Ägypten damals das Land mit dem höchsten Pestizideinsatz, dem höchsten Kunstdüngereinsatz der Welt. Da war für ihn sozusagen die Basis für Entwicklung. Und daher hat er sich dann die nächsten 2 Jahre in Österreich noch mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft befasst und dann eben sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, als Grundlage einer neuen Gemeinschaft eben die biologisch-dynamische Landwirtschaft in der Wüste zu sehen. Und dann hat er 77 mit uns im Schlepptau sozusagen den Schritt zurück nach Ägypten gemacht, um dort Sekem zu gründen als ein Modell, wie man anders landwirtschaftlich unterwegs sein kann in Ägypten, in der Wüste, wie man anders wirtschaften kann. Er hatte ja damals schon diesen Gedanken der Wirtschaft der Liebe, den wir heute weiter verfolgen. Aber wie man bei all dieser Arbeit nicht vergisst, dass es am Ende um den Menschen geht, also Potenzialentfaltung von Menschen, wie man wirklich fokussiert dann mit Mitarbeitern oder den Kindern oder den Studenten in Schulen oder in der Uni dann auch wirklich eine Bildung betreibt, die es ihnen ermöglicht, mit all diesen Herausforderungen umzugehen. Und so war eigentlich für ihn und auch für uns heute immer noch SECAM ein Modell für den Systemwandel, den es nun mal braucht, wenn man mit diesen wahnsinnigen Herausforderungen unseres damaligen Jahrhunderts und dieses Jahrhunderts umgehen will.
Also ein super ganzheitlicher Ansatz, muss man ja sagen, diese Wirtschaft der Liebe. Aber Sie haben das oder Ihr Vater hat das erstmal im Kleinen ausprobiert. Also im Grunde in einer kleinen Gemeinschaft eine ideale Welt geschaffen. Kann man das so sagen?
Also wir können sagen, dass wir klein angefangen haben. In einem Stück Wüste, 50, 60 Kilometer östlich von Kairo. Da war erstmal gar nichts und da brauchte es Wasser und Strom und eben über einige Jahre das Konzentrieren auf den Aufbau von lebendigen Böden durch Kompost und Tierhaltung und Fruchtfolge und so weiter. Aber schon
Wasser,
sehr bald
Wasser gab es. Knappes Gut, ne? In Ägypten.
Ja, allerdings ja. Knappes Gut, was die Leute damals noch nicht verstanden hatten, 75, 76, 77, was sie heute langsam anfangen zu verstehen. Und wo natürlich gerade in Ländern wie Ägypten 90% des Verbrauchs von Wassers in die Landwirtschaft geht, das darf man ja nicht vergessen, da muss man natürlich sich ganz besonders um ein effizientes Wassermanagement in der Landwirtschaft kümmern. Und biologisch-dynamisch, wie auch organische Landwirtschaft oder biologische Landwirtschaft, die brauchen nun mal schon weniger Wasser als konventionelle. Aber wie man das dann nochmal weiter optimieren kann, ist zum Beispiel eines der Fragen, an denen wir auch heute arbeiten.
Immer noch, ja. Aber ist es nicht eigentlich so, Herr Abulesch, dass nur 6% der Fläche eigentlich Ackerland ist in Ägypten? Also ein sehr geringer Teil offiziell?
Ja, also Ägypten ist ja das Geschenk des Nils seit 5000 Jahren. Und der Nil hat sich eben dieses Nil-Delta vom Aswan im Süden bis Alexandria im Norden geschaffen. Das heißt also, die Flächen, die früher überschwemmt wurden vom Nil, heute vom Nil bewässert werden. Und die hängen direkt zusammen mit der Menge an Wasser, die der Nil aus 7 oder 8 Nil-Anrainerländern aus Afrika eben nach Ägypten jedes Jahr bringt. Etwa 55 Milliarden Kubikmeter Wasser. Und die bewässern halt nur eine bestimmte Fläche. Das heißt, Ägypten hat zwar Riesenflächen, aber nicht genug Wasser, um sie urbar zu machen. Und daher ist dieser kleine 6%ige Flecken um den Nil herum die einzige Fläche, die wir im Moment haben, weil wir nicht mehr Wasser für die Landwirtschaft haben.
Aber SECAM ist ja dann, wie Sie sagten, in die Wüste gegangen. Also dorthin, wo der Nil erstmal kein Wasser natürlicherweise hintransportiert.
Also wir müssen sagen, seit 1961 transportiert der Nil nirgendwo mehr automatisch sein Wasser, auch überflutet er nicht mehr automatisch, sondern jetzt wird alles künstlich bewässert, das ganze Nildelta auch. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass, wie mein Vater in den 50er Jahren aus Ägypten nach Österreich ging, da waren es 18 Millionen Ägypter, wie wir 75 und 77 dann zurückkamen, waren es 45 Millionen und heute sind es 110 Millionen, das muss man sich einfach mal vorstellen. Das heißt aber auch, dass natürlich ständig Fläche dieses Nildeltas, dieses fruchtbaren Nildeltas zugebaut wird, weil diese vielen neuen Ägypterinnen und Ägypter ja irgendwo wohnen müssen und Straßen brauchen, Schulen und Spitäler. Das heißt, wir verlieren einige hunderttausend Acre oder Fadan oder auch Hektare über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das Wasser, was man dort nicht mehr in der Landwirtschaft braucht, mit dem kann man natürlich Wüste urbar machen. Und solches Wasser haben wir damals auch bekommen aus dem naheliegenden Nilkanal. Und und daher hatten wir dann also Wasser, um Wüste urbar zu machen.
Ja. Sie haben ja gerade gesagt, dass Ihr Vater auch ziemlich früh erkannt hat, dass die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle im Klimawandel einnimmt, auch in Ägypten. Und man muss das ja auch sagen, dass eigentlich die industrielle Land- und Forstwirtschaft zu den größten Verursachern von Treibhausgasen gehört. Und jetzt glauben oder hoffen Sie, dass ausgerechnet die Bauern zu Klimahelden werden können. Wie das?
Nun, das ist etwas, was ich würde mal sagen, mein Vater damals nicht als Ziel formuliert hat. Aber was sich in den letzten Jahren, wo wir das wissenschaftlich nachvollzogen haben, eben bewiesen hat, eine biologisch-dynamische oder biologische Landwirtschaft, die fixiert nun mal CO2 in der Form von Kohlenstoff in Böden oder in Bäumen, Büschen und Pflanzen. Und das tut sie umso mehr, umso nachhaltiger man auf diesem Stück Land wirtschaftet. Und wenn man dann auch noch seinen eigenen Abfall der Kühe und der Pflanzen zu Kompost macht und dieses schwarze Gold für die Bauern herstellt, dann hat man sozusagen die Alternative zum Kunstdünger und gleichzeitig verhindert man die Emission von Methan in die Atmosphäre. Also ein nachhaltiger, biologisch-dynamischer Bauer, der kann sowohl Kohlenstoff fixieren als auch Methanemissionen verhindern. Ganz im Gegensatz zu dem, was die letzten 200 Jahre von Bauern und Landwirten auf der ganzen Welt gemacht wurden, wo sie immer mehr in die Agroindustrie abgewandert sind, immer mehr Kunstdünger und Pestizide benutzt haben, da verliert dann nämlich die Landwirtschaft Kohlenstoff aus dem Boden. Da schneidet man dann eben die Bäume und Büsche ab, weil man denkt, die sind ja Platzverschwendung. Und da macht man eben Kunstdünger aufs Feld und nicht Kompost und verbrennt dann noch seinen Abfall. Und wenn man das macht, dann verursacht man CO2-Emissionen. Und das führt dazu, dass heute, wie Sie schon gesagt haben, Landwirtschaft und Forstwirtschaft eben einen Riesenanteil an der Klimakatastrophe haben, während sie potenziell eine der effizientesten Lösungen sind, weil die Böden der Welt, die landwirtschaftlichen Böden der Welt, die Bäume und Pflanzen, die man auf landwirtschaftlichen Flächen wachsen lassen kann und Kompostwirtschaft, alles das zusammen hat das Potenzial, den CO2-Emissionen substanziell zu verringern, also 50-60%. Und das wäre natürlich schon ein großer, großer Beitrag. Aber dazu muss man als Bauer dann eben auch nachhaltig biologisch oder biologisch-dynamisch arbeiten. Dann kann man als Bauer zum Klimahelden werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie finanziert sich das? Ne? Woher kriegt man das Geld, um das zu machen?
Absolut, weil ein Baum, muss man ja schon sagen, lässt sich schlecht ökonomisieren. Also viele Flächen, auf denen Bäume stehen, sind für Landwirte natürlich keine ertragreichen Pflanzen, oder?
Genau, und da haben wir dann schon früh angefangen, das, was man heute unter True Cost Accounting, wahre Kostenerfassung ist, mal zu vergleichen. Was ist denn eigentlich billiger und was ist teurer? Ist biologische Landwirtschaft und biologische Lebensmittel, sind die wirklich teurer als die konventionellen? In dem Regal, im Supermarkt schaut es erstmal so aus. Aber wenn man dann die ganzen externalisierten Kosten mit einberechnet in die konventionellen Produkte, das heißt die Folgekosten, die ein konventionelles Produkt durch Klimawandel, Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, Gesundheit und so weiter verursacht. Wenn man das mit reinrechnet, also die wahren Kosten ermittelt für uns heute oder für die zukünftigen Generationen, dann hat sich biologisch und biologisch-dynamische Landwirtschaft in den meisten Ländern der Welt schon heute als billiger, nicht nur besser und effizienter, sondern billiger herausgestellt. Nun, das hilft aber immer noch dem Bauern noch nicht und dem Konsumenten, der sieht das nämlich gar nicht, sondern das ist rein wissenschaftlich errechnet. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn die Bauern für ihre Ökosystemdienstleistungen, für das, was sie gegen den Klimawandel tun, wirklich entlohnen und honorieren. Und da sind wir dann auf diese, was man heute Carbon-Kredite oder Carbon-Zertifikate nennt, gekommen. Und da gibt es einen immer größer werdenden Markt von Carbon, also Kohlenstoffzertifikaten, die sich Firmen oder Konsumenten oder Fluglinien kaufen oder kaufen müssen, damit sie ihren ökologischen Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck verringern. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn unsere Bauern also gut wirtschaften, die biologisch-dynamischen, dann errechnen wir mal, wie viel Kohlenstoff die fixieren finden, oder wie viel sie dann an Emissionen verhindern, berechnen das und dann stellen wir ihnen dafür, das heißt, wir sind dann unsere Zertifizierungskontrollstellen, die stellen ihnen dafür dann Zertifikate aus, die können sie dann sozusagen verkaufen an Firmen oder Kunden, die gerne ihren Fußabdruck reduzieren und dann haben sie auf einmal eine zusätzliche Einkommensquelle und diese zusätzliche Einkommensquelle ermöglicht es nun diesen Bauern, die Umstellung von konventioneller auf biologische oder biologisch-dynamische Landwirtschaft so zu finanzieren, dass er während der Umstellung, wo er eigentlich höhere Kosten hat und weniger Ertrag, durch den Nebenerwerb der Kohlenstoffzertifikate ein besseres Einkommen hat. Und das ermöglicht es ihm mittelfristig sogar, seine biologisch-dynamischen Produkte am lokalen Markt für den gleichen Preis zu verkaufen wie die konventionellen Produkte. Das heißt, er braucht Preise nicht zu erhöhen, was gut ist für unsere Kunden.
Der Verbraucher oder der Endkonsument ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil viele wollen nicht für die Klimafolgekosten aufkommen, richtig?
Ja, also das ist natürlich ein Problem unserer heutigen Zeit, dass viele gar nicht den Zusammenhang verstehen von den Klimakosten und von ihren eigenen Handlungen. Und dass sie nicht verstehen, dass durch das, was sie einkaufen, sie natürlich auch beeinflussen, wie sich der Klimawandel und wie schnell sich der Klimawandel entwickelt. Und dass sie nicht verstehen, dass wenn sie billig konventionelle Produkte zum Beispiel einkaufen, sie damit natürlich auch einen viel höheren CO2-Fußabdruck einkaufen. Wie kann ich das verstehen, dass wenn ich einen Liter Milch kaufe, dass ich da was für oder gegen Klimawandel damit tue? Das ist nicht automatisch intuitiv leicht zu verstehen. Und leider Gottes lernen wir das auch nicht, weder in der Schule noch in der Universität, dass da ein direkter Zusammenhang mit dem besteht, was wir tun. Dass also Klimawandel letztlich die Folge ist von unserem Lebensstil und von unserem Ein- oder Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Aber wenn man sich dann mal damit befasst, und das ist jetzt der Punkt, dann kommt man eben drauf, dass es einen Zusammenhang gibt und dass, wenn man sich nachhaltig ernährt oder biologisch-dynamische Produkte einkauft, dass man dann zwar vielleicht etwas teurere Produkte am Regal einkauft, aber die Folgekosten für Klima, für Wasseraufbereitung, für Gesundheit und vieles mehr viel geringer sind. Und so also die wahren Kosten oder totalen Kosten, die mit diesem Produkt sich verbinden, für biologische Produkte weniger sind als für viele konventionelle Produkte.
Das Ziel wäre Aufklärung, also dass alle sich dessen auch nochmal bewusst sind. Wie kann man das denn erreichen?
Ich denke, da muss man wirklich im ganzen Bildungswesen, und das Bildungswesen geht halt von der Geburt bis zum Tod, nicht nur im Kindergarten, Schule und Uni, sondern man muss halt einfach wirklich solche Informationen so einem Kunden und einem Verbraucher zur Verfügung stellen, dass er es verstehen kann und dass er dann eine Entscheidung treffen kann, die das alles mit berücksichtigt. Während man daran arbeitet, und das bin ich ganz sicher, dass mehr und mehr Bewusstsein, mehr und mehr Fragen in die Richtung kommen, mehr und mehr der Verbraucher der Zukunft diese Sachen zusammenkriegen werden. Aber weil wir es eilig haben und weil wir uns auch schnell bewegen müssen, denn der Klimawandel wartet ja nicht auf uns, haben wir dann uns gefragt, kann man denn jetzt schon, heute schon, einige dieser sozusagen Folgenkosten, externalisierten Kosten, die die Leute nicht sehen, nicht merken, nicht spüren, kann man die denn irgendwie monetarisieren? Kann man sie zu Geld machen? Und da gibt es eben heute diese Klimazertifikate oder Klimakredite oder wie man sie auch immer nennen will, Kohlenstoffzertifikate, die gehandelt werden auf einem freien Kohlenstoffzertifikatmarkt für Firmen, Verbraucher, Fluglinien, die ihren Fußabdruck, ihren CO2-Fußabdruck reduzieren möchten.
Sie sind genau. Ja in Ägypten, vielleicht kurz können wir das nochmal einbringen. Sind Sie dann ja zu 2000 Bauern gegangen, die noch konventionell Landwirtschaft betreiben? Was haben Sie denn erreichen können? Haben die das nachvollziehen können, was Sie uns gerade allen erklären?
Ja, also wir haben ja dann gesagt, wenn man also diese Bauern jetzt, wenn man für die diese Klimazertifikate berechnet, dann werden sie ein Zusatzeinkommen haben, was es ihnen ermöglicht, eben biologisch zu arbeiten, konventionell zu verkaufen und einen besseren Lebensstil zu haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken und so weiter. Und um das zu beweisen, sind wir zu 2000 dieser Kleinbauern Ägyptens am Nil gegangen und haben dann tatsächlich mit denen gearbeitet, ein Jahr lang die Umstellung gemacht, ihm geholfen bei der Finanzierung dieser Kompostwirtschaft, Bäume anpflanzen und so weiter. Und am Ende, nach einem Jahr dann eben, ihm durch die Kontrollstelle in Ägypten, die biologische Kontrollstelle in Ägypten, CO2-Zertifikate ausstellen lassen. Und mit diesen CO2-Zertifikaten hat auf einmal dann so ein Bauer tatsächlich ein besseres Einkommen. Und ich kann sagen, für die 2000 hat sich's ausgezahlt und die machen auch weiter. Aber nicht nur die 2000, sondern eben auch die 40.000 in deren direkter Umgebung haben sich dann direkt bei uns gemeldet, wie sie das gesehen haben. Und heute haben wir ein Programm mit 45.000 Bauern in ganz Ägypten, die gerne umstellen wollen auf die gleiche Art. Das heißt, sie stellen auf biologisch nachhaltige Landwirtschaft um, kriegen Kohlenstoffzertifikate, die es ihnen ermöglichen, diese Produkte lokalen im Dorf, in der Stadt für konventionelle Preise zu verkaufen und haben trotzdem ein so viel besseres Einkommen, dass es sich für sie auszahlt, für ihre Familie und für die ländliche Entwicklung dann auch wirklich mehr übrig bleibt.
Wow, das klingt ja wirklich nach der idealen Lösung. Sie sind mit diesem Konzept ja auch bei der COP27 gewesen, haben das da vorgestellt, also der Weltklimakonferenz, die ja in Sharm el-Sheikh stattfand, also in Ägypten. Sekem war sehr aktiv auf der Konferenz. Wie waren die Reaktionen auf Ihre Ergebnisse, auch auf diese positiven Ergebnisse?
Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Gefühl dieses Mal hatte, und es ist nicht das erste Mal, dass wir beim COP waren, aber dieses Mal hatte ich wirklich das Gefühl, wir konnten mehr und mehr Menschen mit dieser Message erreichen. Wir haben nicht nur erlebt, dass eben das Bewusstsein für den potenziellen Mehrwert, den die Landwirtschaft in der Klimafrage bringen kann, sich jetzt langsam auch unter den Politikern rumspricht, unter den Firmen rumspricht, unter der Zivilgesellschaft rumspricht, aber ganz konkret haben uns Politiker aus Ägypten, aus Afrika unterstützt. Wir kriegen jetzt in Ägypten einen freiwilligen Kohlenstoffmarkt an der Börse, um den Bauern zu erleichtern, ihre Kohlenstoffzertifikate dann auch wirklich in Geld umzutauschen, wenn man so will. Wir haben Banken, die mitmachen und uns finanzieren. Wir haben viele, viele NGOs aus ganz Ägypten, die zu uns gekommen sind. Das World Food Programm mit 35.000 Bauern. Andere Firmen mit Tausenden von Bauern. Also ich denke, wir konnten für Ägypten und den landwirtschaftlichen Sektor da viel erreichen. Ich hoffe, und da sind wir auch noch dran, dass wir dann auch in anderen Ländern, Kontinenten mit dieser Nachricht ankommen. Denn ich denke, das, was wir da für Ägypten bewiesen haben, das funktioniert nicht nur in Ägypten, sondern in ganz Afrika, ganz Südamerika, ganz Asien. Überall da, wo viele Kleinbauern eine tolle Arbeit machen oder potenziell eine tolle Arbeit machen könnten, und das eben nutzen können, dieses selbe Konzept. Da versuchen wir jetzt gerade mit bewusstseinsfördernden Programmen und allen möglichen Präsentationen erstmal Bewusstsein zu schaffen, dass es so eine Möglichkeit gibt.
Ja, ja, also aufklären, das ist ja wieder genau der Punkt. Ich frage mich jetzt gerade, weil ja gerade zum Beispiel in Davos wieder das World Economic Forum stattfindet. Und ich glaube, Sekem hat auch mal einen Preis bekommen, eine Auszeichnung, ne? Sustainability World Leader vom World Economic Forum. Also da sitzen ja jetzt die ganzen CEOs, die Vorstandsvorsitzenden der wichtigen, großen wirtschaftlichen Unternehmen. Inwiefern haben Sie das Gefühl, dass das auch da ankommt, dass auch da langsam in den Fokus rückt, dass der Mensch und die Umwelt im Zentrum der Entscheidungen stehen sollten?
Also ich glaube, mehr und mehr und mehr. Ich war zwischen 2003 und 2010, glaube ich, sehr oft in Davos. Ich war letztes Jahr im Mai oder Juni oder wann es war, auch dort. Und ich hatte das Gefühl, da war ein riesen Unterschied zwischen dem Davos, was ich kenne, aus sozusagen der Zeit zwischen 2003 und 2010 und jetzt. Die Frage Klimawandel ist auf einmal auf der Agenda in jedem Bereich. Die Frage Globalisierung und Impact von Globalisierung ist auf einmal als Frage auf den Panels. Und alle diese CEOs von den größten Firmen der Welt, die fragen sich tatsächlich konkret, was können sie tun, was bedeutet das für ihr Unternehmen, haben natürlich auch viele andere Sorgen, aber ich denke, also da ist heute jede Menge Bewusstsein da, dass das eine existenzielle Frage ist und dass es einen Systemwandel auch in der Wirtschaft braucht, um mit dem Klimawandel so umzugehen, dass er uns nicht alle schadet.
Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich neige schon wieder dazu, anzuprangern, was nicht läuft. Wir wollen ja auf die Lösungen blicken heute. Und Sekem hat ja Lösungen und Konzepte. Wenn wir noch mal ein bisschen von der Landwirtschaft uns auch noch mal in andere Richtungen blicken. Welche Vision hat denn Sekem auch von einer profitablen und effizienten Wirtschaft, die aber auch die Ökologie und den Menschen mit in Betracht zieht?
Nun, das diese Idee einer Wirtschaft der Liebe, Iqtisad al-Mahabba, wie es mein Vater damals nannte, 1977, die ist ja mit unserer Gründung sozusagen verbunden und heißt ja letztlich nichts anderes, als dass man, während man wirtschaftlich sich betätigt, also das heißt Produkte oder Dienstleistungen herstellt, dass man sich gleichzeitig die Frage stellt, was ist denn mit den Menschen, die das tun und um was geht's denn am Ende? Und dann findet man nämlich immer irgendwo am Ende einer Fragekette Menschen und deren Entwicklung, Gemeinschaften und deren Entwicklung im Zentrum, um das es eigentlich wirklich geht. Und daher ist dann die Frage, die wir uns stellen, wenn wir jetzt unter dem Logo Wirtschaft der Liebe versuchen, hier mit unseren Wertschöpfungspartnern und Wertschöpfungskettenpartnern zusammen was zu entwickeln, dass wir uns immer versuchen, die Frage zu stellen, was ist denn der wirkliche Impact, den diese Produkte auf Gemeinschaft, Gesellschaft, den Menschen, die individuelle Entwicklung des Menschen oder die Ökologie wirklich haben, ist denn das klar genug jedem? Das ist ein Bereich, in dem wir diese Fragen und durch transparente Reporting dann auch versuchen, dem Kunden zu beantworten. Das andere ist natürlich, dass wir zeigen wollen, dass in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, durch diesen wirklichen Fokus auf Menschen, wir natürlich auch eine ganz andere Motivierung unserer Mitarbeiter und unserer Partner haben, sodass wir in jedem Bereich zeigen können, dass wir effizienter produktiver und profitabler wirtschaften können, ob das Textilien ist oder Lebensmittel oder Heilmittel oder was auch immer. Und das ist daher nicht nur sozusagen ein Leuchtturm in der Wüste ist, was Seekamp gar nicht sein will, sondern dass wir ein Modell für das sein könnten, was alle anderen Firmen auch tun sollten, wenn sie sich ja langfristig und nachhaltig aufstellen wollen. Mhm. Dass sie sich um ihre Mitarbeiter kümmern, dass sie um die Umwelt und den Umwelteinfluss ihrer Aktivitäten sich kümmern, das ist eine Investition in die Zukunft, die sich absolut auszahlt.
Jetzt haben Sie das ja bei Seekamp wirklich eindrücklich geschafft. Also Sie sind ein großartiges Beispiel dafür, wie man mit einer Idee, wie man mit Wille und mit Mut viel bewegen kann. Aber der nächste Schritt, oder eigentlich wäre es ja eigentlich der erste Schritt, der ist ja jetzt, viele Milliarden Menschen davon zu überzeugen. Also, dass das, was Sie sagen, eigentlich wichtig ist und nicht Wachstum, Wachstum, Wachstum.
Nun, zum Glück, um wieder auf die positive Sache hinzuschauen, dann, ja. Deswegen haben wir ja dieses Future Economy Forum organisiert auf COP hin, auf COP27 hin sozusagen. Das gibt es ja viele, viele, viele Bewegungen auf der ganzen Welt, ob das die Gemeinwohlökonomie oder B Corp oder Systema B oder Circularity oder Fairtrade oder Organic oder biologisch dynamisch oder Demeter. Also ich habe jetzt nur einige genannt und habe sicherlich viel noch vergessen. Aber es gibt viele, viele Bewegungen in vielen verschiedenen Kontinenten und Kulturkreisen der Welt, die schon mit neuen Lösungen und neuen Herangehensweisen versuchen, diese Frage nach einer menschengerechten Wirtschaft zu lösen. Und das, was wir durch dieses Future Economy Forum ja versucht haben, eine Plattform für alle die zu errichten, wo dann eben diese Lösungen in die Welt gestellt werden können, wo dann andere auch sehen können, dass man auch unter B Corp sehr gut wirtschaften kann und weniger CO2-Emissionen jedes Jahr macht und weniger negativen Impact auf die Ökologie, aber vielleicht tollen Impact auf die soziale Entwicklung in manchen Ländern haben kann, dass diese Beispiele erstmal von anderen auch gesehen werden, dass man Aufklärung betreibt und dann dieser Systemwandel, der ja wirklich ansteht, auch Stück für Stück stattfinden wird. Und ich bin sehr optimistisch, dass sich das durchsetzen wird, weil der Wandel kommt sowieso. Ja? Und ich hoffe, Absolut. Er kommt nicht aus Krise, sondern er kommt aus Einsicht.
Man muss ja dazu noch unbedingt erwähnen, dass Seekamp weltweit vernetzt ist. Und Deutschland hat zum Beispiel auch eine Seekamp-Dependance, die Seekamp-Freunde Deutschland. Wieso ist das auch wichtig, dass auch außerhalb Ägyptens gearbeitet wird?
Nun, das ist in beide Richtungen wichtig. Also auf der einen Seite lernen wir durch unser Netzwerk, durch unser globales Netzwerk an Freunden, an Partnern, an Lehrern und Schülern, lernen wir jeden Tag. Und Seeken wäre heute nicht, was es ist, ohne dieses Netzwerk, ohne diese Freunde und Partner überall auf der ganzen Welt. Und auf der anderen Seite ist natürlich aber auch wichtig, dass wir einen Beitrag liefern und zeigen, wie, was kann man bei uns in der Wüste machen, um andere vielleicht auf neue Ideen zu bringen bei sich in ihrer Wüste. Und Wüsten müssen ja nicht nur Sandwüsten sein. Wüsten können auch Seelenwüsten, Waldwüsten oder andere Wüsten sein. Ja? Und in dem Sinne sind wir Empfänger und kriegen viel und lernen viel und hoffen dadurch, dass wir auch ein bisschen was geben können, andere inspirieren zu können.
Was bewegt Sie persönlich eigentlich, an der Vision von Seeken weiterzuarbeiten?
Oh, ich habe von seit 45 Jahren, seit ich jetzt hier dabei bin, schon immer dieses unglaubliche Gefühl der Dankbarkeit. Ich finde jeden Tag, dass so ein Glück zu haben, an sowas wie Seeken mitarbeiten zu dürfen und zu können, das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und jeden Tag am Abend sage ich, lieber Gott, herzlichen Dank. Und jeden Tag in der Früh denke ich mir, was für ein wunderbares Leben. Und mit so einem Lebensgefühl gehe ich jetzt 45 Jahre durch jeden Tag und bin sehr froh darüber und wünsche das vielen, vielen anderen auch.
Und das übergeben Sie auch an Ihre Kinder weiter. Die arbeiten auch mit. Ne? Das ist ein Familienunternehmen, muss man sagen.
Also wir sind auf der einen Seite natürlich drei Generationen und da bin ich sehr froh drüber. Aber auf der anderen Seite natürlich wollen wir mit so unserer Idee jetzt nicht eine klassische Familienunternehmen sein, sondern wir wollen wirklich offen sein für Freunde, Partner aus aller Welt, die sich mit unseren Ideen verbinden. Und das müssen nicht nur Familienmitglieder sein, das können sehr viele sein, die aus irgendeinem anderen Land kommen oder aus Ägypten kommen und sich mit diesen Ideen wirklich verbinden wollen. Deswegen haben wir vor einigen Jahren jetzt unsere Familienanteile verschenkt an eine gemeinnützige Stiftung, übrigens ansässig in Deutschland, diese gemeinnützige Seeken Treuhand. Und so haben wir dann sichergestellt, dass das Seeken sich letztlich selber gehört und eigentlich dient ihrer eigenen Vision und den Menschen, die damit verbunden sind.
Ja, das würde ich sagen, lassen wir jetzt mal so stehen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und werde die Erfolge und die Projekte von Seeken mit Neugier weiter beobachten. Vielen Dank für das Gespräch, Helmi Abolesch.
Ja, danke. Es war ein schönes Gespräch und ich hoffe, wir können es zu einem anderen Zeitpunkt mal weiterführen, denn es gibt jeden Tag was Neues in Seeken.
Ich glaube auch, dass wir uns wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft noch einmal sprechen werden. Vielen lieben Dank.
Bitteschön. Und wiederhören.
Wiederhören. Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns Ihr Feedback gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.